Sie haben ja auch eine Studie an Ihrer Kinder- und Jugendklinik gemacht.
Es gibt eine Studie, die im Moment an den deutschen Kinderkliniken durchgeführt wird, von der Universität Dresden aus, wird dort abgefragt, wie viele stationäre Patienten man mit Covid-19 aufgenommen hat. Und wir sind keinerweise irgendwie Studienzentrum oder sowas, aber wir beteiligen uns an der Meldung von den Patienten. Die Studie läuft jetzt etwa seit 2 Monaten und in dieser Zeit haben wir zwar alle Patienten getestet, die stationär bei uns in der Kinder- und Jugendklinik hier aufgenommen worden sind. Wir hatten aber bis jetzt noch keinen einzigen positiven Patienten, bei dem sich also der Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung dann durch den Abstrich bestätigt hätte. Dieses Schicksal teilen wir allerdings mit den meisten Kliniken, die sich an dieser Dresdner Studie beteiligen. Die haben dort eben positive Tests aus 66 Kliniken und ich meine negative Tests, so wie bei uns eben, dass wir überhaupt keinen Treffer hatten, bei 85 Kliniken.
Kommen wir zu der Studie von Herrn Drosten. Die besagt ja, dass Kinder genauso ansteckend sein könnten wie Erwachsene. Das sehen Sie ein bisschen anders. Warum?
Also ich habe die Studie von Herrn Drosten nicht gelesen. Ich habe auch den Aufruhr, den es da jetzt, glaube ich, auch bei einer großen Boulevardzeitung gegeben hat zu diesem Thema, nur sozusagen aus zweiter Hand mitverfolgt. Wenn ich es richtig sehe, ist der Nachweis von Anzahl von Virus in, ich sage jetzt mal willkürlich, 1 Milliliter Schleim bei Erwachsenen und bei Kindern gleich groß. Das heißt also, potenziell könnten Kinder diesen Schleim mit genau so einer großen Virenmenge auf ein anderes Kind oder einen anderen Erwachsenen übertragen. Das kann ich auch gar nicht bezweifeln, weil ich selber kann nicht bei meinen Patienten messen, wie viel Viren die pro Milliliter Schleim dann im Rachen haben. Also gehen wir mal davon aus, dass das schon stimmen wird. Ich halte Herrn Professor Drosten für ein, wie soll ich sagen, Highlight in dieser Corona-Pandemie. Ob damit allerdings eben gesagt ist, dass Kinder genauso ansteckend sind wie Erwachsene, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Also meine Überlegung ist, in dieser Schleim, wenn der im Rachen des Kindes ist, egal wie viele Viren da drin sind, dann macht der ja erstmal nichts, sondern die Viren müssen ja sozusagen wieder aus dem Kind raus und müssen dann in den anderen Menschen hinein. Und das passiert halt eben beispielsweise über Husten und Niesen. Und wir wissen von anderen Krankheiten, also zum Beispiel der Tuberkulose, dass halt Kinder überhaupt gar nicht in der Lage sind, so weit und so kräftig zu niesen, dass halt ein anderer Mensch dadurch infiziert wird. Das wäre für mich zum Beispiel eine Erklärung, dass trotz gleichermaßen hoher Viruslast im Rachen von Kindern und Erwachsenen die Kinder trotzdem weit weniger gefährlich sind, weil sie es einfach nicht zu dem anderen hinbringen können.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja so, dass es zum Beispiel mit der Grippe anders läuft. Da sagen Sie auch zum Beispiel, so eine Kita ist da, also könnte da schon so eine Virendrehscheibe sein. Genau, wodurch unterscheiden sich denn diese Infektionswege?
Ja, das muss man noch genauer herausfinden, warum das da anders ist. Und darauf habe ich keine Antwort. Das muss ein Virologe entscheiden. Also warum jetzt ein Grippevirus, ein Influenzavirus von Kindern anders übertragen wird oder ansteckender zu sein scheint als das neue Coronavirus. Das kann ich nicht sagen. Bei der Grippe ist es tatsächlich so, und wir hatten das ja auch erst gedacht und deswegen davor gewarnt, eben, dass die Enkel nicht zu ihren Großeltern gehen sollen und so weiter. Da ist es tatsächlich so, dass kleine Kinder einen erheblichen Anteil an der Verbreitung der Grippeviren haben. Das scheint jetzt nach den Studien, die wir jetzt haben, und wie gesagt, das sind da schon einige Patienten, die jetzt da auch außerhalb von China zusammengekommen sind, die in diesen Studien jetzt verarbeitet wurden, dass eben das Coronavirus nicht von Kindern in nennenswertem Maße auf andere Kinder, aber eben auch nicht auf Erwachsene übertragen wird.
Das heißt, die Kinder, die angesteckt sind, die haben sich dann eher bei Erwachsenen angesteckt als die Kinder, genau. die Erwachsenen dann?
Ungefähr 85-90% haben erwachsene Kinder angesteckt und nicht umgekehrt. Also Kinder sind vergleichsweise ungefährlich. Wie gesagt, sowohl für Gleichaltrige als auch eben für Erwachsene, die sie zum Beispiel jetzt als Lehrer oder als Erzieher, Erzieherin in der Kita betreuen.
Ist es dann vielleicht auch eine interessante Sache zu hinterfragen, wie eigentlich, ob das Grippevirus so ganz anders übertragen wird.
Ja, ich sag mal, das versucht man ja auch und macht es mit allen Viren, die wir, wie soll ich mal sagen, genauer beforschen, dass man guckt, wie lange halten die sich eigentlich auf Oberflächen und was ist das ein Unterschied, ob die Oberfläche aus Metall ist, Stichwort jetzt mal Türklinke, oder ist es ein Unterschied, ob das eine Holzoberfläche ist und so. Diese Forschungen finden ja statt und so ein Virus kann natürlich auch ganz unterschiedliche Eigenschaften haben. Also einige von den Viren, die unsere Kinder so krank machen, die halten sich mehr als eine Woche irgendwo auf einer unbelebten Oberfläche. Und wenn man dann Pech hat, und da haben Sie völlig recht, die Infektion ist gar nicht so sehr jetzt durch einfach nur Einatmen oder über die Nase, sondern viele von diesen Viren, die jetzt Atemwegsinfekte machen, die werden tatsächlich dann eben an einer solchen Oberfläche an der Hand aufgenommen. Und dann juckt es an der Nase oder weiß nicht, ob Sie Brillenträgerin sind. Wir Brillenträger passen uns mehr als 100 Mal pro Tag unbemerkt ins Gesicht hinein. Und schwupp, schon haben Sie die Brille gerichtet, aber auch das Virus genau an sein Zielorgan wenig wiedergebracht, nämlich in die Nase. Und dann sind Sie angesteckt, obwohl Sie den Patienten, der das Virus da auf der Oberfläche hinterlassen hat, natürlich nie gesehen haben. Und dann sind wir jetzt wieder bei Kindern. Kinder im Kindergarten, die kuscheln zusammen, die lutschen an ihren Spielzeugen, je nachdem wie alt sie sind, die schnottern da drauf. Der Nächste nimmt sich dann den Legostein und schnottert da auch noch drauf. Natürlich gibt es Übertragungswege, die jetzt weit ab sind von Niesen und Husten. Und die in Kindertageseinrichtungen ist das halt eben Alltag und muss auch so sein. Wenn wir da nicht uns mit all diesen Viren vertraut machen würden, dann würde unser Immunsystem ja diese gar nicht kennen. Und dann würde man später, wenn man jetzt, sage ich mal, in einer Glasglocke leben würde, bis zur Einschulung, dann muss man ja raus, weil es eine Schulpflicht gibt, dann würde man die ganzen Krankheiten dann mitmachen. Und irgendwie muss man da ja in Kontakt treten. Ne? Und der einzige Unterschied von dem jetzigen Coronavirus ist ja, dass es auf der ganzen Welt, als das losging, keinen einzigen Organismus gab, der dieses Virus vorher gesehen hat. Kein Immunsystem, was vorher dieses Virus gesehen hat. Und das macht es ja so gefährlich. Ja, sozusagen alle wie die Kleinkinder, die eben auch ja erstmal ohne Kontakt zu Viren auf die Welt kommen und dann alles einmal mitnehmen müssen, dass jetzt aber die gesamte Weltbevölkerung wie ein Neugeborenes ohne Schutz vor diesem Virus dastand.
Halten Sie das für sinnvoll, dass man sagt, eigentlich sollten wir Kitas und Schulen wieder ganz normal öffnen?
Also die Daten wurden jetzt im Shutdown in Deutschland gesammelt, aber das sind ja Daten, die aus allen möglichen Ländern gesammelt wurden. Das heißt, dann hat das nicht nur in solchen künstlichen Situationen gesammelt, wo halt die Kinder jetzt gar nicht zusammen waren. Und das ist eigentlich auch das Spannende, was ich mir jetzt erwarte, dass man eigentlich hier auch nochmal gucken kann, wie wird es denn dann sein, wenn die Kindertagesstätten wieder aufgemacht werden. Also wenn die Daten sagen, jetzt rede ich mal als Kinderarzt, wenn die Daten sagen, Kinder sind für ihre Altersgenossen und für die sie betreuenden Erwachsenen stellen keine große Gefahr dar, rein jetzt medizinisch betrachtet, dann bleibt ja die Frage übrig, welchen Wert messen wir jetzt sozusagen der Betreuung unserer Kinder in Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und weiterführenden Schulen zu. Und ich selber habe jetzt nur noch ein Kind im schulpflichtigen Alter, aber viele meiner Mitarbeiter, die halt eben Kinder haben, die gerade in die Kita gehen oder in die Grundschule, ganz besonders wichtig, die merken es ihren Kindern schon an, dass dort jetzt seit fast 3 Monaten ja keine Schule mehr stattfindet und keine Betreuung in der Kita. Und das ist mehr eine pädagogische als eine medizinische Frage. Wir als Mediziner können in den Studien nur sagen, aus infektiologischer Sicht besteht kein Grund, diese Gemeinschaftseinrichtungen länger geschlossen zu halten. Wir würden empfehlen, die unter Beachtung von Vorsichtsmaßregeln, die je nach Alter natürlich gestuft sind, also Hygienemaßnahmen, diese Einrichtungen wieder zu öffnen. Ich rede als Kinderarzt jetzt erstmal nur von den medizinischen, stofflichen Gefahren, die da ausgehen. Das, was ich jetzt aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und wie gesagt von Mitarbeitern auch höre, ist, dass die das den Kindern schon anmerken. Ob das jetzt, sag ich mal, fundamentale Sachen sind, die ich sage jetzt mal, die gesamte Schulbiografie und möglicherweise auch die Erwerbsbiografie dann nachher prägen können oder emotionale Biografien verändern. Ich glaube, dazu ist einfach noch zu früh, da etwas abschließend dazu zu sagen. Ich glaube, da müssen sich Entwicklungspsychologen und Pädagogen mit dieser Frage beschäftigen. Weil die Möglichkeit, da bin ich mir ganz sicher, besteht natürlich. Und sich jetzt überlegen, ein Grundschulkind, 4 Jahre Grundschule, jetzt ist im Prinzip das erste Halbjahr gelaufen, wie das zweite Halbjahr, also wie jetzt quasi das zweite Halbjahr 2021 laufen wird, ist auch noch nicht klar. Dann fehlt einem ein Viertel der Grundschulausbildung. Dass das Auswirkungen hat, kann ich mir gut vorstellen.